Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Herzlich willkommen bei Neuwerk, dem Podcast der Kunststiftung. In der heutigen Episode habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist eine der bedeutendsten Autorinnen des Landes Sachsen-Anhalt und ich glaube eine der umtriebigsten. Sie hat so viele Projekte schon gemacht und so viele Bücher veröffentlicht. Darüber möchten wir heute mit ihr sprechen. Mein Name ist Ursula Keuritt, ich bin Autorin und Moderatorin und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Simone Trieder.
Hallo, vielen Dank.
Schön, dass du heute im Podcast bist. Du hast ja auch eine Geschichte, die dich mit Halle, aber auch mit der Kunststiftung verbindet. Und vielleicht mal ganz kurz zu deiner Vita, du kannst sie dann ergänzen. Du bist 1959 geboren in Quedlinburg, hast Pädagogik irgendwann mal studiert in Rostock und warst Jahre Regieassistentin in Zwickau, in Chemnitz, in Halle. Das ist auch der Grund, warum du viel mit Theater und Theaterstücken auch zu tun hast. Du arbeitest genreübergreifend und seit 1992 bist du freiberufliche Autorin und Journalistin und du lebst und arbeitest in Halle.
Ja.
Richtig?
Ja, es sind halt schon 30 Jahre, die ich als freiberufliche Autorin unterwegs bin. Da freue ich mich auch, dass das klappt. Ich betrachte es sogar eher eigentlich als Luxus, dass ich sagen kann, ich kann vom Schreiben leben. Das ist jetzt nicht besonders groß, also ich habe kein Haus oder so. Ich kann davon leben und kann die Zeit, darum geht es ja auch oft, dass man sie sich einteilen
ja.
kann. Abgesehen von den Sachen, die ich dann in Projekten unterwegs bin, da muss ich natürlich dann pünktlich um 7 am Zug stehen
ja.
oder so.
Oder wie heute, wenn Podcast-Aufnahme ist.
Genau.
Genau, und wir uns hier im Studio treffen. Und ich habe mir das mal angeschaut, also wenn man dein Werk ausdruckt, da ist man schon ein bisschen unterwegs. Also das sind wirklich, du hast für verschiedene Zielgruppen geschrieben, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Du hast verschiedene Genres schon bedient, also Sachbücher, gerade einen neuen Roman veröffentlicht, da werden wir noch drüber sprechen. Du hast viele kulturhistorische Betrachtungen gemacht und du hast viele Bücher gemacht über Menschen. Also wenn ich mir das alles so anschaue, finde ich, bist du eigentlich eine Menschenschreiberin. Könntest du mit dieser Bezeichnung leben? Siehst du das auch?
Mein allererstes Kinderbuch war eine Mäusegeschichte. Aber ansonsten sind das schon Geschichten über Menschen, über besondere Menschen auch. Also ich habe ja auch etliche Biografien geschrieben, weil mich das immer sehr interessiert, das Leben von anderen. Auch in den, ich sage jetzt mal, sogenannten Sachbüchern, ich betrachte das eigentlich eher als ja. Essays, geht es ja, also zum Beispiel in den beiden letzten, einmal geht es da um die Sinti in der DDR, das ist auch eigentlich ein Essay. Natürlich viel Recherchiertes auch dabei. Das letzte Sachbuch in dem Sinne geht ja über Küstenfischer an der Ostsee. Das ist ja leider ein aussterbender Berufszweig und ich habe da eben Leute getroffen. Also es sind auch immer sehr enge Kontakte, so fast familiär kann man sagen. Also da ziehe ich doch viel auch Poesie daraus. Ja, gerade bei den Fischern war es ganz erstaunlich, die Sprache von denen, die hat es mir angetan.
Das ist total interessant, dass du das sagst mit der Poesie. Das merkt man nämlich auch. Dein aktueller Roman, der jetzt im Sommer erschienen ist, der heißt ja auch, können wir vielleicht schon mal jetzt sagen, Gastro, also nicht wie die Gastronomie, sondern hinten mit OW, ein Name, Gastro oder die Poesie der Technik. Also das sind ja auch zwei Dinge, die man nicht unbedingt zusammenbringen würde, jetzt so auf den ersten Blick, Poesie und Technik und auch Fischerei und Poesie, wie du es eben beschrieben hast, liegt nicht unbedingt auf der Hand. Also das ist deine Kunst, die du daraus machst und wie du die Dinge siehst und wie du auf die Welt schaust. Und was ich sehr schön finde, Simone, ist, dass du eben gesagt hast, es ist eigentlich gar nicht so richtig Sachbuch im Sinne der Sachlichkeit, es sind eigentlich Essays, also auch wieder kleine Kunstwerke. Was ist für dich ein Essay?
Also der Gastro, das ist ein Roman, das ist eigentlich mein erster Roman. Ich habe sonst auch schon Erzählungen oder Kurzprosa veröffentlicht und beim Essay verbinde ich eigentlich beispielsweise Interview, Reportage, aber auch Gedanken zu dem Thema, zu einem Text. Und das würde ich jetzt als Essay betrachten, ja.
Ja, das finde ich nämlich ein wirklich schönes Genre und ein toller Begriff, der in Deutschland, glaube ich, gar nicht so Ich weiß es nicht. Also die Buchbranche ist ja sowieso ein spezielles Feld. Ne? Genremischung ist so der Geist, der über allem schwebt. Ne? Das darf man auf keinen Fall. Es muss immer irgendeine Schublade haben, wo es reingehört. Und da finde ich Essay eigentlich so eine ganz elegante Form, sich so dazwischen zu schieben und zu sagen, nein, es ist aber kein Sachbuch. Und das sagst du ja als Literatin, als Schriftstellerin, der die Poesie auch sehr wichtig ist und die auch zu sehen im Alltag. Und das zieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch deine Arbeit.
Genau, das ist mir eben auch wichtig, dass das eine literarische Form ist und dass ich da auch gewisse Freiheiten habe, außer der natürlich komplett was Neues zu erfinden, das mache ich nicht, aber sprachlich ist es eben Literatur, meine ich. Und die Verleger und Buchhändler haben eben das Problem, oh, wo soll ich denn das jetzt
hinstecken?
In welche Schublade kommt das jetzt?
Auf welchen Tisch?
Genau. Ja, das ist aber nicht mein Problem.
Dann brauchen wir, glaube ich, mehr Simone Trieder-Tische und dann kann man da alles draufpacken. Wie kommen denn diese Menschen und diese Orte der Menschen und die Poesie im Alltag, wie kommt die denn zu dir? Wie finden dich die Themen?
Das ist gut gesagt, sie finden mich. Also nicht ich suche sie, sondern sie finden mich. Das ist in verschiedenen Bereichen, also bei dem Gastro ist es ja auch ein Stück Familiengeschichte, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Diesen Großvater, um den es geht, habe ich nicht wirklich gekannt. Meine Tante, also seine Tochter, die Schwester meiner Mutter, die sagte mal irgendwann, du schreibst über so viele Leute, über andere Leute und so schön, sagte meine Tante. Hier hat sie mir so eine Mappe rübergegeben mit eigentlich Dokumenten nur. Guck dir mal die Geschichte deines Großvaters an. Das ist aber schon viele Jahre her. Sowas braucht dann eben immer eine Weile. Und mir hat bei diesem Buch Corona geholfen, das muss ich mal sagen, weil ich keine Zeit hatte. Ich hatte einfach mehr Zeit als sonst. Und es gab ja für Selbstständige so ein paar Corona-Hilfen, die mir dann auch geholfen haben, das finanziell zu überstehen. Also ich habe ja mehrere Jahre eigentlich dran gearbeitet.
Das ist sehr schön und auch wirklich beeindruckend, weil es die Geschichte ist deines Großvaters. Kanntest du die im Detail nicht oder hast du sie nicht als solche erkannt, dass es auch ein Roman sein könnte?
Meine Mutter hatte nicht so sehr viel erzählt. Also ich kannte halt so ein paar Episoden und dass er eben ein Plastspritzgussverfahren erfunden hatte und eben auch 5 Jahre in der Sowjetunion war. Das wusste ich so am Rande, aber ich habe mich dafür früher nicht interessiert. Das dauert dann eben manchmal, bis man sagt, jetzt interessiert mich das.
Ja. Und kanntest du ihn noch persönlich, den Großvater?
Im Prinzip ja, aber da war ich noch zu klein. Mhm. Also die Großeltern haben ja in West-Berlin gelebt und wir im Osten. Das war dann nach 1961 nicht so einfach. Okay. Also ich soll als kleines Kind dort gewesen sein in West-Berlin. Und dann gab es wohl noch Treffen in Leipzig, weil er bei der Messe war. Da gibt's halt so eine kleine Episode, wie ich im Leipziger Zoo als kleines Mädchen verschwunden bin. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich mich erinnere oder ob sie mir so oft erzählt wurde, dass ich denke, ich erinnere mich
daran. Das ist manchmal so. Oder auch bei Fotos, ne, dass man das so oft gesehen hat, dass man denkt, man war in der Situation, aber eigentlich weiß man es nicht genau. Interessant. Und dein Großvater, der hieß Gastro, also das ist wirklich sein Originalname, war Techniker und ist in die Sowjetunion gegangen, hat überhaupt eine sehr spannende Lebensgeschichte. Ich glaube, er war auch in New York zuerst.
Genau, er ist 1895 geboren, ist dann als Schüler in den Ersten Weltkrieg. Die haben ja damals alle eine Macke gehabt, weil sie unbedingt in den Krieg mussten. Und darüber gibt es ein ganz kleines Tagebuch. Und in diesem Tagebuch geht es eben ganz viel um diese Begeisterung fürs Vaterland zu sterben und für den Kaiser und ich weiß nicht was. Mit der gleichen Begeisterung hat er aber auch über Mädchen geschrieben. Und diese Herzensgeschichten, die hat er dann teilweise in Morseschrift. Das fand ich besonders lustig, dass er das gemacht hat. Das habe ich dann rückübersetzt.
Ja.
Ich meine, das ist das, was man eben immer da so in solchen Fällen schreibt. Und dann hat er Ingenieur für Elektrotechnik studiert in Berlin-Charlottenburg. Und auch in Berlin gelebt. Es fängt ja in Berlin am Wannsee an mit einer Party, die ganze Geschichte. Also ich fange 1919 an, weil er dort Kontakte knüpft für sein späteres Berufsleben. also zu dem Zeitpunkt ist er noch Student, 1919, und auch seine Frau kennenlernt bei dieser Party. Da konnte ich mich wunderbar in die Zeit 1919 mal so eingrooven und gucken, was waren da für Filme spannend, was war die Musik der Zeit. Und angeblich hatte die Familie auch, nicht er, sondern ein Verwandter von ihm, ein Grundstück am Wannsee. Das weiß ich nicht, wo es war, aber ich war mal im literarischen Kolloquium in Berlin und dann habe ich mir das genau so vorgestellt. Dachte ich, ach, das passt super, oben eine große Villa, dann so terrassenförmig runter und unten der See mit dem Boot drauf. Und dann geht es halt weiter. Ich gehe immer so ungefähr in 10 Jahresschritten voran. Geht es in die Zeit der Wirtschaftskrise 1929. Und dann beginnt seine große Zeit Anfang der 30er Jahre. Die müssen damals auch sowas wie Scouts gehabt haben. Da wurde er dann von Siemens abgeworben. Und in die Provinz gelockt, was aber meiner Großmutter, auch meiner Mutter, die war damals schon 12, überhaupt nicht gefallen hat. Das nach Zerbst ging es da. Da wurde er Entwicklungsingenieur und dort konnte er eben diese Maschine entwickeln, mit die ihn dann praktisch nach New York und Washington geführt hat. Und das fand ich natürlich toll. Er hat selber auch Filme gemacht und auf diesen Filmen habe ich gesehen, dass er mit der Bremen gefahren ist. Und die Bremen war ja so ein super Schiff gewesen, so ein Luxusliner, der eben so die Fahrten nach New York gemacht hat.
Und das allein das ist ja schon ein Abenteuer, ne?
Genau, und zur Bremen gibt es halt sehr viel Literatur, sehr viel Fotos, auch von einem hallischen Fotografen, dem Hans Winzler. Und dann konnte ich mir das eben vorstellen, weil ich war weder auf der Bremen, natürlich nicht, noch in New York. In New York musste ich mir auch komplett anlesen, mich reingrooven in das New York, also 1935. Ja. Aber da gibt es auch genügend Filme, Fotos, sodass man sich das vorstellen kann. Stadtpläne aus der Zeit und so.
Und wie ist das für dich? Das ist ja wirklich spannend, in welchen Welten sich dein Großvater da bewegt hat. Du hast das also erkannt für dich als Romanstoff. Und manche Sachen hast du als Tagebuch oder Filmsequenzen oder aus Erzählungen, aber du weißt ja nicht alles. Du weißt also nicht, wie hat er sich in welcher Situation gefühlt, als er da ankam in New York oder wie auch immer. Ne? Fiel dir das schwer, das für ihn jetzt so aufzuschreiben, oder hast du dich davon gelöst und hast gesagt, es ist ein Roman, es ist also seine Geschichte, aber es ist auch deine Geschichte?
Genau, also ich habe die so Eckpunkte gehabt, wie eben zum Beispiel die New York-Reise oder eben Russland, also die Zeit dort. Da hat ja meine Mutter ein Tagebuch geschrieben, da hatte ich dann dadurch ein bisschen Informationen. Viel, also zum Beispiel das ganze erste Kapitel ist, abgesehen davon, dass es eben diesen reichen Verwandten gegeben hat, ist sehr viel Fantasie. Aber mir hat natürlich geholfen, deswegen auch die Poesie der Technik, das ist ein Ausdruck von ihm selber. Da hat er mal einen Brief an meine Großmutter geschrieben in der Verlobungszeit, dass er seinem Frauchen die Poesie der Technik nahebringen will, damit sie als Frau eines Ingenieurs auch ein bisschen mitreden kann, wenn die Kollegen damit rumsitzen und so. Mhm. Und das beschreibt er auch nochmal im Vergleich, das mit dem Niagara-Fall, weil er so schreibt, Mensch, das wäre so toll, wenn es da ein Kraftwerk gäbe am Niagara. Er war auch am Niagara-Fall, hat er auch gefilmt. Da habe ich auch erfahren, dass es dort ein Kraftwerk oder Kraftwerke gibt. Und derjenige, der die gesehen hat, hat gesagt, es ist überhaupt nicht poetisch, diese Kraftwerke. Okay, aber das ist sein Verständnis.
Er fand es poetisch.
Er fand es poetisch und das hat mir viel geholfen, dass ich gesagt habe, okay, so komme ich an den Großvater ran und kann mich auch ein bisschen in ihn reinfühlen. Also einmal die technische Seite, für die ich jetzt nicht unbedingt ein Händchen habe, aber Interesse. Also ich habe ja auch ein Buch über den Güterbahnhof hier in Halle geschrieben zum Beispiel. Musste ich mich auch völlig rein vertiefen und das macht mir aber Spaß. Ja.
Und man muss ja letzten Endes auch nicht jedes Detail durchdringen, weil die Leserinnen und Leser müssen es ja auch wieder verstehen und die haben auch nicht Elektrotechnik studiert.
Ne? So ist es. Also es gibt eine Stelle, wo die Maschine ein bisschen genauer beschrieben wird, wie die das macht. Aber das habe ich eben auch versucht, ein bisschen poetisch zu erzählen. Er hat eben einen Film auch gemacht, da hat er die Maschine bei der Arbeit fotografiert und gefilmt und das fand ich spannend. Also das sind so die Punkte, an denen ich mich orientiert habe. Ja. Und das ist mir das nicht schwer gefallen. Ich dachte, naja, irgendwas muss ich ja auch von meinem Großvater haben. Ich schreibe ja nicht in ich, sondern immer er, aber eben sehr dicht an seinem Denken, an seiner Welt dran. Ja.
In der personalen Erzählweise.
Genau, genau. Mhm. Also am Anfang gibt es so eine Stelle, wo ein Zug einfährt und wo er die Lok so bewundert und dann eben sagt, naja, aber warum nennt man das die Lokomotive? So eine männliche Maschine. Ja. So. So in der Art habe ich versucht, mich da gedanklich ranzubewegen.
Und ich höre da aber raus, dass dir das wirklich sehr leicht gefallen ist, auch diesen Schritt zu gehen. Du darfst das jetzt aufschreiben, du bist nicht die Chronistin, sondern du bist diejenige, die die Geschichte in die Hand nimmt als Schriftstellerin, als Autorin.
Ja.
Ja. Mhm. Ja. Magst du uns denn vielleicht mal eine kurze Passage vorlesen? Das fände ich schön, dass wir auch so den Ton hören und die Sprache.
Das ist im Vorfeld des Buches entstanden, das würde ich gerne vorlesen, weil das auch darum geht, er hat ja eine Maschine für Plastikspritzguss, also für Plastik erfunden, und das war damals ein ganz neues Material. Diesen Widerspruch, dass es heute ein Material ist, womit wir zu kämpfen haben, weil es eben auch so langlebig ist, den habe ich versucht in diesem kleinen Text vorher dargestellt. Granulat in einen Trichter geschüttet, aus einer Düse quillt eine Schlange weicher Masse, schließlich spuckt die Maschine Teile aus, Brillenbügel, Zahnbürsten, Eierlöffel. Dieser von meinem Großvater entwickelte Plastspritzgussautomat war in den 1930er Jahren ein Exportschlager. Kunststoff, auch Plaste, Plastik, Plast genannt, ist ein geniales Material, fand er. Es lässt sich unter Wärme formen, ist elastisch, bruchfest und chemisch beständig. So beständig, dass es sich als Tränen der Meerjungfrau genannter Plastikmüll in Mägen von Meerestieren wiederfindet. Das Granulat aus der Maschine meines Großvaters verunreinigt, wieder zu Granulat gemahlen die Weltmeere. Die Tränen aus der Maschine, Anfang und Ende. Der Fluch an Plastik ist, das geniale Material kann hunderte von Jahren halten. Pro Kind werden in Deutschland 23.000 Wegwerfwindeln benutzt. Nutzungszeit einen Babyschiss lang. 450 Jahre dauert es, bis die Windel verrottet ist. Da ist das ehemalige Baby schon hunderte von Jahren Geschichte. Nur John Cates, As Slow as Possible in Halberstadt, ist da immer noch zu hören. Plastik lebt lange, furchtbar lange. Bis dahin vielleicht, ja.
Genau, das war ein bisschen schon mal Poesie der Technik. Ja. Genau, Poesie der Plastik in dem Fall. Und vielleicht sagen wir nochmal den Titel für alle, die sich dafür interessieren. Also von Simone Trieder, Gastro oder die Poesie der Technik, ein Roman erschienen im Mitteldeutschen Verlag in diesem Sommer. Also wer mehr wissen möchte, kann sich gerne das Buch besorgen und einlesen. Wir möchten nochmal zu deinen anderen Projekten kommen. Du hast noch mehr Menschengeschichten gemacht und auch über Menschen, die schwere Schicksale hatten und ein schweres Leben. Dazu gehören Briefe von Polinnen, die im Gefängnis waren, von inhaftierten Polinnen. Erzähl uns doch mal was zu dem Projekt. Das ist, glaube ich, auch eins, was von der Kunststiftung mit einem Arbeitsstipendium gefördert worden ist.
Genau, ja, ja, das ist richtig. Ausgangspunkt war dieses Buch, das vor 10 Jahren erschienen ist, Zelle Nummer 18, das ich gemeinsam mit dem Historiker Lars Skowonski geschrieben habe. Da habe ich schon mal die Geschichte dieser Polinnen, die im Zweiten Weltkrieg im Widerstand gearbeitet haben, dann von der Gestapo verhaftet wurden, nach Deutschland verbracht wurden, in Moabit in einer Zelle, in der Zelle 18 gesessen haben. Einige von ihnen wurden zum Tode verurteilt. In diesem Untersuchungsgefängnis haben die relativ lange gesessen, weil dann gab es nochmal einen Gnadengesuch an Hitler und so weiter, haben die Kontakt gehabt mit einer 16-jährigen Berlinerin, Helga. Ja. Helga war die Tochter einer Wärterin, die im Gegensatz zu den anderen Wärterinnen im Gefängnis Mitgefühl hatte mit diesen Polinnen und ihnen zusätzlich was zu essen brachte und so weiter, und aber dann auch den Kontakt zu ihrer Tochter ermöglichen. Und da entstanden, ich sag mal, ein Briefkonvolut, das sie, die Helga, gesammelt hat. Die hat die Briefe von diesen Polinnen gesammelt und in einem Album, das sie selber Kleeblatt-Album genannt hat. Die Briefe, die Helga den Mädels, also den jungen Frauen, das muss man dazu sagen, die sind Anfang 20, geschrieben hat, die mussten die natürlich aus Sicherheitsgründen zerreißen und in der Toilette runterspülen. Die sind nicht erhalten. Also, aber die Briefe von den drei Polinnen. Und dieses Kleeblatt-Album habe ich mit einem Stipendium der Kunststiftung aus den Originalen, also aus den Scans, handschriftlich auf irgendwelchen Papierschnipseln mit Bleistift geschrieben. Also es war manchmal gar nicht so einfach, die zu entziffern, sind aber auf Deutsch geschrieben. Die Polinnen konnten alle mehr oder weniger gut Deutsch. Sonst hätte Helga das ja auch gar nicht lesen können.
Ja.
Und die habe ich praktisch transkribiert und auch mit historischem Hintergrund versehen. Und dann hatte ich diese Idee. Die eine Polin ist hier in Halle hingerichtet worden.
Ach so.
1944, die Christina Wituska. Und da war in diesem Jahr der 80. Todestag. Und es gibt auch eine Art Gedenkstele, wo ihr Porträt zu sehen ist, auf dem Gertraudenfriedhof, wo ihre Gebeine sozusagen anonym liegen. Und da wollte ich gerne in diesem Jahr, nicht dass ich oder der Lars, wir haben ja schon öfter dazu gesprochen, sondern ich wollte das Thema gerne Schülerinnen nahebringen und dann eine Veranstaltung mit den Schülerinnen machen. Und das haben wir, ist uns auch gelungen zu diesem Todestag. Das war auch im Sommer gewesen. Ein Geschichtslehrer, den ich kenne, ein junger Geschichtslehrer, hat sich der Sache angenommen, hat das für die Schülerinnen aufbereitet. Ich habe dann einen kleinen Vortrag, damit die so den gesamten Hintergrund habt, denen ein paar dieser Briefe aus diesem Kleeblattalbum gegeben. Und dann haben die Briefe an die Christina geschrieben. Ganz berührend. Ja, da muss ich auch noch mal gucken, ob ich die irgendwann vielleicht mit veröffentliche, wenn ich das Kleeblattalbum, das kann ich noch nicht veröffentlichen, weil die Angehörigen dieser Polin, die ja verstorben sind, also entweder hingerichtet oder eben, wenn sie alt geworden sind, inzwischen auch verstorben sind, diese Angehörigen sind Polen und dann muss das erst übersetzt werden. Das
ist so, weil die Urtexte von denen ja auf Deutsch
sind. Auf Deutsch sind, genau. Und die müssen ja einverstanden sein, dass wir das veröffentlichen. Die werden einverstanden sein, aber der Weg ist eben
ist ein Prozess.
Furchtbar lange. Bis dahin,
Und das Kleeblattalbum, wie es bei dir im Arbeitstitel heißt, ist also eine Fortsetzung oder eine Weiterführung von diesem Projekt Zelle Nummer 8.
Wenn man so will, Also das geht um die Quellen. Die haben wir teilweise in dem Buch auch schon mit verwendet oder auszugsweise. Das sind knapp 80, also 79 Briefe unterschiedlicher Länge. Manche sind mehrere Seiten lang, manche sind nur so kleine Zettel, aber eben versehen mit dem historischen Hintergrund, weil man sonst vielleicht zu lange braucht, um da reinzukommen in die ganze Geschichte.
Ja. Und jetzt hast du eben aber auch schon einen ganz interessanten Aspekt genannt, und zwar das Stichwort Schülerinnen und Schüler. Du machst noch mehr Projekte mit Schülern und das ist dir, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Anliegen. Was machst du mit diesen jungen Menschen?
In diesem Fall waren das relativ große, sage ich mal, also 16-Jährige. Und ich habe andere Projekte mit jüngeren Schülern, das sind Grundschüler. Da denke ich mir dann immer ein Thema aus, es geht oft dann über mehrere Monate, also da bin ich öfter, sind so 15 Termine ungefähr. Und jetzt hatte ich das Thema Eulenspiegel, weil das ist eine Schule in Magdeburg. Und Eulenspiegel war ja in Braunschweig und ich weiß nicht wo, überall irgendwie an der Küste, glaube ich. In Prag war auch, in Halle war auch und Magdeburg war auch. Und da haben wir uns so rangenähert und dann haben die selber sich Streiche ausgedacht. Dann haben sie einen Brief als Bürgermeisterin von Magdeburg an Eulenspiegel geschrieben, in dem sie gesagt haben, naja, kommen Sie doch mal nach Magdeburg und so weiter. Dann kamen die Schüler selbst auf die Idee und haben gesagt, na, wollen wir nicht die Frau Boris, heißt die Bürgermeisterin, wenn wir dieses Projekt präsentieren, dazu einladen? Habe ich gesagt, da müsst ihr einen Brief schreiben. Und das war ganz schön, weil dieses Briefeschreiben ist ja eine aussterbende Kultur. Für mich war das eigentlich der Anfang meines Schreibens. Ich habe angefangen mit Briefen.
Interessant, ja.
Und da versuche ich das jetzt eben auch zu vermitteln. Also, wie fängt man einen Brief an? Wenn man zum Beispiel an die Bürgermeisterin schreibt, kann man ja nicht wie bei den Streichen schreiben, sondern muss man relativ ernsthaft schreiben, was man von ihr will, dass sie nämlich zu dieser Präsentation kommt, was da gezeigt wird, wann das ist, wo das ist und so weiter.
Ja. Selbst E-Mails sind ja schon vom Aussterben bedroht.
Auch schon altmodisch. Ja, genau. Von daher, es macht mir auch Spaß. Also macht mir auch Spaß, mir sowas auszudenken.
Und dann hast du auch so Schreibprojekte mit den Schülern. Und jetzt zum Beispiel mit der Zelle 18 entstehen ja auch Lesungen zum Teil daraus.
Entweder mit dem Historiker Lars mache ich das zusammen oder auch
der auch dein
alleine.
Co-Autor bei dem Projekt
war. Genau. Der hatte die Kontakte, der kannte eben einige von denen, die noch lebten. Die Maria ist eine von denen, die haben wir dreimal insgesamt besucht und auch Aufnahmen gemacht. Da habe ich auch ein Feature für Deutschlandfunk draus gemacht. Wir haben dann auch Projekttage angeboten und mehrmals, ich glaube, zwei oder dreimal haben wir auch mit polnischen Schülern zusammengearbeitet. Deutsche und polnische Schüler, da war eine Übersetzerin dann mit dabei, die uns dann geholfen hat. Da haben wir dann so eine Sachen gemacht, wie, dass die auf dem Boden die Zelle, die Maße der Zelle, die ist so groß wie meine Küche, also 8 Quadratmeter ja. oder so. Da waren die zu dritt drin. Das war eigentlich eine Einzelzelle. Foto Wahnsinn. Von der Zelle gezeigt. Und dann eben, wie groß sind die Matratzen? Wie viel Platz haben die überhaupt da drin gehabt? Und dann eben auch, wie war der Alltag? Und natürlich auch der Historiker hat dann versucht, das Gerichtsurteil, was kann man aus dem Gerichtsurteil lesen? Wie lief das damals ab? Die haben auch einen Verteidiger gehabt, aber die eine hat gesagt, nö, mit dem rede ich nicht. Die andere hat gesagt, doch, ich möchte eigentlich weiterleben und hat kooperiert. Und das habe ich auch in Polen gemacht mit Schülern, die Deutschunterricht haben. Aha. Haben ja viel mehr Polen Deutschunterricht als deutsche Polnischunterricht.
Auf jeden Fall. Ja.
Also ich habe mir die Zahlen jetzt mal angeguckt, als ich in Poznan war im Frühjahr und das dort mit polnischen Schülern gemacht habe. Die haben über 1 Million Schüler, die Deutsch lernen und wir haben 8.000 Schüler,
Wahnsinn.
Die Polnisch lernen.
Das ist ja verrückt, ein ne? Unterschied.
Ja. Ja, ja. Dann vereinfache ich die Sätze, mache ich kurze Sätze, habe auch PowerPoint, damit die auch mit Bildern und so weiter arbeiten können. Ein paar Brocken kann ich auch Polnisch, da freuen die sich dann auch mal, wenn ich was auf Polnisch sage und so.
Aber das ist ja interessant, finde ich, dass die Projekte eigentlich auf eine Art gar nicht zu Ende sind. Ne, du hast dann das Buch geschrieben, daraus entsteht vielleicht jetzt nochmal eine Weiterführung von diesem Buch. Es entstehen Projekte, du gehst damit in Schulen, ihr sprecht darüber, Schüler fangen auch wieder an, Texte zu schreiben oder mit dir in Lesungen aufzutreten. Es ist so ein bisschen never-ending story, würde ich
tatsächlich
sagen. Tatsächlich.
Das hört nicht auf. Über den Gastro muss ich jetzt nicht nochmal was schreiben, aber bei den Polen, das geht eben immer weiter, weil auch durch die Kontakte nach Polen. Im Zuge einer Wanderausstellung können die Schülerinnen das jetzt zum Beispiel auch vorstellen. Wenn die dann irgendwann, die geht nach Warschau, Paris und Oslo, und wenn die dann nach Berlin zurückkehrt, dann sind die schon eingeladen worden, die Schülerinnen. Das finde ich natürlich toll. Also auch für die Schülerinnen geht das
absolut.
Weiter.
Absolut, ja, finde ich auch sehr schön. Du gibst diesen Impuls raus und es geht weiter und der Faden wird irgendwie weitergesponnen. Das finde ich auch sehr, sehr schön daran. Und wie waren denn diese, das hast du uns jetzt nicht erzählt, wie waren diese Polinnen denn zu dir gekommen? Also das ist ja eine Geschichte, die kennt bestimmt auch nicht jeder Hallenser.
Dieser Podcast heißt ja Neuwerk.
Ja.
Wir sind ja hier im Neuwerk und hier gar nicht so weit weg. Ist das Gefängnis und die Gedenkstätte Roter Ochse. Und dort habe ich wegen was anderem, das ist ja wie so ein kleines Museum, mich umgeschaut. Und dort habe ich die Christina Wituska entdeckt. Und dort stand auch dabei, dass es Briefe von ihr aus dem Gefängnis gibt. Ah. Die sind schon in den 70er Jahren erschienen. Die Briefe an ihre Eltern und an andere Leute. Das war erst auf Polnisch erschienen und dann gleichzeitig übrigens in der DDR und in der Bundesrepublik, weil das für beide Seiten spannend war. Und die habe ich mir bestellt. Die haben mich so bewegt, dass ich dann wieder in den Roten Ochsen gegangen bin und gesagt habe, also über die will ich ein Buch machen. Und da hat dann der damalige Leiter mich dem Lars vorgestellt, der damals noch Student war, und hat gesagt, hier, der weiß Bescheid. Der kennt nämlich eine von denen persönlich. Mhm. Und so ist das, sage ich jetzt mal, zu mir gekommen. Und dann hat mich das viele Jahre begleitet. Wir haben ja auch 5 Jahre recherchiert, bis das Buch fertig war. Und dann ging das halt immer irgendwie weiter.
Ja. Sehr interessant, Simone, auch dass du selbst sagst, die Briefe waren das, was eigentlich zuerst da war, auch in deinem Leben als schreibender Mensch. Mhm. Und jetzt auch wieder andere Briefe, Briefe von anderen Menschen zu dir kommen und du daraus Bücher machst, finde ich, da schließt sich auch wieder so ein Kreis. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, das möchte ich dich wirklich nochmal persönlich fragen, dass du mir schon erzählt hast und häufiger auch in Interviews erzählst, dass du mit Bleistift schreibst und mit der Hand schreibst. Also wirklich auch, hast du auch diesen Roman, wie viele Seiten hat er?
250.
So, hast du den wirklich mit der Hand mit Bleistift geschrieben?
Ja, ja. Das ist mein Ritual, wenn ich eben Literatur schreibe. Also wenn es jetzt wirklich um Sachtexte geht, dann mache ich das nicht. Aber auch bei diesen Essays mache ich das so.
Ja.
Dass ich 10 Bleistifte spitze.
Die sind immer die gleiche Marke?
Ja, irgendwann,
da bist du flexibel.
Überall, wo es Bleistifte gibt, man die mitnehmen kann, nehme ich die mit. Wobei die weicheren etwas besser sind, die muss man aber öfter anspitzen. Und dann schreibe ich, nehme auch meistens Papier, was auf der anderen Seite schon, also ich hebe mir immer die auf, wo die Rückseite noch blank ist,
ja.
wo man noch was draufschreiben kann, dann schreibe ich das mit der Hand. Weil ich das Gefühl habe, wenn man mit der Hand schreibt, dass dann die Verbindung zu dem Unbewussten besser ist, als wenn ich das reinklackere in die Maschine.
Also das sagen ja tatsächlich auch die Neurologen, weshalb das mit der Hand schreiben ja auch in den Schulen eigentlich viel zu wenig beachtet wird oder viel wichtiger genommen werden sollte. Schreibschrift ist ja zum Teil auch abgeschafft, dass man gar nicht so richtig mehr in diesen Schreibfluss, in den Flow reinkommt. Dass diese Verbindung, wenn man mit der Hand schreibt, direkt vom Gehirn in die Hand sozusagen, ohne dass irgendwas dazwischen geschaltet ist, funktioniert. So erlebst du es auch.
Ja, ja, ja.
Es fließt dann besser.
Es fließt besser. Ich meine, man hat natürlich ungefähr am Kopf, wohin man jetzt zum Beispiel in dem Kapitel oder so kommen will. Aber das passiert ganz viel während des Schreibens. Und das finde ich total spannend. Da bin ich selber manchmal, sage ich, hups, das ist mir aber gut gelungen. Ja. So. Und was mir nicht so gut gelungen ist, das streiche ich durch. Aber ich radiere es nicht weg, damit ich nochmal gucken kann, vielleicht will ich es ja doch nochmal haben oder woanders haben oder so. Ja, und dann geht das in den Computer und das ist ein Arbeitsschritt. Also, weil man dann nochmal merkt, okay, das ist zu ausgewalzt oder das ist zu wenig, da könnte man noch ein bisschen weitergehen mit den Gedanken so.
Das
oder
machst
da
du
stimmt
schon.
Der Ausdruck nicht oder sowas.
Das machst du schon beim Übertragen dann. In dem Moment redigierst du schon. Ja,
genau. Das ist zwar immer noch nicht die letzte Fassung, aber...
Ja. Und schreibst du auch sonst viel? Also jetzt so in deinem Alltag, wenn du unterwegs bist, hast du immer Notizbücher dabei? Fällt dir plötzlich was ein, ein Café oder in der Straßenbahn und du notierst es?
Meistens. Jetzt habe ich zum Beispiel keins dabei. Das ist ganz lustig, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen unterwegs bin und wir entdecken irgendeine lustige Formulierung, dann... zückt der eine sein Notizbuch und wo ich sage, stopp, das hat aber ich gesagt. Ja. Ich habe das entdeckt, das ist meins. Also so, das ist Quatsch, ne? Ja, nee, das ist so, also hier habe ich das zum Beispiel auch mal mitgebracht, so sieht das eben aus. Das ist das Buch vom Gastro, wo ich vorher die Personen und die Szenen und so, das sowas mache ich auch alles
erstmal. Toll, auch so mitgeklebt und mit Pfeilen. Und
alles mögliche, Fotos dann auch noch mit drin.
Und es beruhigt mich, es ist jetzt nicht so ganz so gestochen geschrieben, weil ich dachte, das wäre jetzt auch so ganz säuberlich, was du schreibst. Manchmal schreibe ich auch Sachen, die kann ich selber gar nicht mehr so richtig
erzählen. Das geht mir auch manchmal so.
Gut, das beruhigt mich jetzt. Du hast uns tolle Geschichten mitgebracht, liebe Simone, und auch ein bisschen einen Einblick haben wir bekommen in deine Arbeiten, wie so dein Tag funktioniert, wie du schreibst, wie die Geschichten zu dir finden. Wir könnten, glaube ich, da jetzt noch einen ganzen Tag drüber sprechen. Vielleicht gibt es ja noch mal einen zweiten Podcast dann bei deinem nächsten Buch und bei deinem nächsten Projekt. Die Kunststiftung begleitet dich ja mit Sicherheit weiter und gehört da zu deinem Schaffen dazu. Ich habe jetzt noch einen Wunsch. Ich wollte dich gerne zum Abschluss dieser Folge fragen. Hast du einen persönlichen Mutmacher, den du jetzt einfach mal so ins Off mitgeben möchtest? Schreiben ist ja eigentlich eine Kunst, die viele Menschen machen könnten, weil es sehr niedrigschwellig ist. Also viele können lesen und schreiben. Ne, wie du sagst, du brauchst einen gespitzten Bleistift und irgendwie eine Rückseite von einem Papier und kannst im Prinzip schon damit loslegen. Es kann ja auch ein Brief sein, es kann auch eine Postkarte sein, es kann ein Gedanke sein, den man sich notiert. Oder wie du sagst, einer sagt einen schönen Spruch und man notiert sich den. Also das Worte können ja eigentlich Begleiter sein im Leben und man kann die, glaube ich, viel mehr reinlassen. Auch wenn man in anderen Künsten unterwegs ist oder gerne kreativer arbeiten möchte. Was hast du da für so einen Mutmach-Tipp, dass man dranbleibt und das irgendwie in sein Leben lässt, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist und wie du ja beschrieben hast am Anfang, es auch gar nicht so einfach ist, vom Schreiben zu leben, was Gott sei Dank bei dir gelingt. Wie sind deine Tipps?
Also Tipps zu geben ist immer nicht ganz einfach. Ich hätte eher eine Idee für zum Beispiel, wenn es einem nicht gut geht und die Gedanken sich so festgehakt haben, oder aber auch, wenn man einen Ansatz sucht, für etwas zu schreiben, das mache ich mit größeren Schülern, das automatische Schreiben. Mhm. Also, das haben sich ja die Surrealisten ausgedacht, da in 20er Jahren. Man hat einen Stift, ein Blatt Papier oder mehrere Blätter und stellt die Uhr auf 10 Minuten, schreibt los, ohne abzusetzen. Alles, was einem durch den Kopf geht, das ist manchmal ein ganz schönes Durcheinander, aber manchmal entstehen ganz spannende Sachen. Also, wenn ich das mit Schülern mache, passiert das auch, dass die sagen, nee, das lese ich nicht vor, das ist mir jetzt zu privat. Wo ich sage, das ist völlig in Ordnung, muss nicht sein. Ne? Und ich mache das manchmal zwischendurch auch, weil da das Unbewusste eben sehr schön arbeiten kann.
Das ist wirklich ein toller Tipp, das machen ja auch die Amerikanerinnen. Da gibt es doch dieses Buch, wie heißt das nochmal, von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers.
Das kenne ich nicht.
Das geht auch in die Richtung und die macht immer diese Morgenseiten. Also die stellt sich auch die Uhr und macht irgendwie... ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 3 Seiten am Morgen, das sind 3 leere Seiten und die schreibt sie voll, egal mit was, ohne abzusetzen, dann möglichst auch mit Bleistift, dass es fließt oder mit einem Lieblingsstift und dann schreiben, 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 egal was kommt und das macht sie bewusst am Morgen und nicht am Abend, weil abends ist man ja so voll, dann würde man eher Tagebuch schreiben, was man so erlebt hat und morgens schreibt man mehr so von innen, was so da ist, weil man kommt ja noch aus der Traumwelt oder...
Genau, die Träume spielen ja damit auch eine Rolle und
genau.
Manches, was man jetzt vielleicht selber gar nicht gleich einordnen kann. Ich finde das sehr spannend.
Und das ist ja was, das könnte wirklich jeder, jede machen. Das finde ich, ist ein ganz toller Hinweis von dir. Und dass eigentlich deine Geschichte mir auch sehr großen Mut macht, muss ich sagen, weil oft hört man ja auch so, das Schreiben ist ein sehr einsames Geschäft. So erlebe ich es auch. Also man ist ja viele Tage so mit sich, mit seinen Gedanken, mit seinem Schreiben. Das hat Vor- und Nachteile. Und bei dir habe ich es heute als gar nicht einsam erlebt, weil du ja mit deinen Figuren lebst und die sind ja alle immer da. Die liegen jetzt hier auch ausgebreitet bei uns auf dem Tisch. Und für die lebst du und schreibst du und die sind ja mit dir. Darauf kannst du vertrauen. Herzlichen Dank, liebe Simone Trieder, dass du heute hier bist. Im Neuwerk und bei Neuwerk und alles Gute für dich.
Vielen Dank. Vielen Dank.